Ich habe heute eine Predigt, die habe ich vor über einer Woche vorbereitet. Die habe ich letzten Sonntag zwei oder dreimal gehalten. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war ein Sonntag mit drei Gottesdiensten. Und heute Morgen ist was ganz Komisches passiert. Ich habe mir einen der Abende des Hoffnungsfests Pro Christ angeguckt, kann man auf Bibel.tv noch nachsehen, bibeltv.de, dann auf die Mediathek, da stehen die Abende. Ich lade herzlich ein, das zu machen, aber ihr dürft es nur gucken, wenn ihr einen Freund oder Bekannten mitbringt, den ihr mit... Nein, ihr dürft natürlich auch alle für euch gucken. Aber es ist eine tolle missionarische Chance, einfach jemanden einzuladen, das gemeinsam zu gucken. Es ist wirklich zu empfehlen. Und heute Morgen habe ich mir, wie gesagt, eine dieser Folgen angeguckt, alleine. Und da hat sich bei mir was verändert. Und ihr werdet heute eine andere Predigt über denselben Text, dieselbe Vorbereitung und doch anders hören, als ihr sie vor einer Woche gehört hättet, wenn ihr dabei gewesen wärt. Und ich habe zunächst mal eine Frage oder zwei oder drei Fragen an euch, dass ihr jetzt mal ein bisschen noch wieder wach werdet und aktiv werdet. Erste Frage: Was ist die wichtigste Beziehung in eurem Leben? Müsst ihr jetzt vielleicht doch nicht laut beantworten. Was ist die wichtigste Beziehung in eurem Leben? Das kann eine vergangene sein. Vielleicht sagt ihr, das war die zu meinen Eltern. Oder vielleicht auch gerade das Gegenteil. Vielleicht sagt doch jemand, das war die schlimmste Beziehung, die ich hatte. Oder der Ehepartner. Oder Gott. Also die ganz Frommen, die sagen jetzt natürlich Gott. Aber die Frage ist ja, stimmt das denn wirklich? Lebe ich diese Beziehung tatsächlich? Das ist eine Frage, die sich mir heute Morgen gestellt hat. Die war also in der ursprünglichen Vorbereitung so gar nicht drin. Eine andere Frage ist, hat scheinbar damit erstmal gar nichts zu tun. Das löst sich erst nachher auf. Ihr kennt alle die 10 Gebote, denke ich, so mehr oder weniger. Ein paar kriegt ihr auf jeden Fall hin. Was meint ihr, und das dürft ihr jetzt ruhig mal laut mal so reinrufen, gegen welches Gebot wird eurer Meinung nach am meisten verstoßen, am häufigsten? Ja, das ist zwar keins der 10 Gebote, sondern die Zusammenfassung: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, du sollst nicht lügen, ist ein Vorschlag. Den Namen Gottes nicht missbrauchen ist auch so eine Sache, ja? Ja, das erste Gebot. Also wir haben ganz unterschiedliche Vorschläge und ich kenne keine Statistik. Ich wüsste nicht, dass das jemand mal richtig wissenschaftlich untersucht hätte und dass ich das jetzt also belegen könnte. Aber meine Vermutung ist das erste Gebot. Also das, was wir gerade als letztes hatten. Was hat das jetzt mit Beziehung zu tun? Also erstens, Beziehungen brauchen auch Regeln. Wer also schon länger in irgendwelchen Beziehungen lebt, sei es eine Ehe, sei es eine Wohngemeinschaft, sei es irgendwie ein betreutes Wohnen oder selbst Altenheime, egal wo Menschen zusammenleben, es braucht Regeln. Manchmal werden die ausgesprochen, manchmal nicht, manchmal sind die sehr einfach, manchmal nicht. Papa hat immer recht, hat er mal nicht recht, tritt Paragraph 1 in Kraft. Also Papa hat immer recht. Kann so eine Regel sein. Es gibt solche Familien oder auch Mama, ja, soll es auch andersrum geben. Gibt manche Haushalte, da ist das so oder wie auch immer. Und in Beziehungen, auch in Partnerschaften, bilden sich Regeln raus und wenn man sich die nicht bewusst macht, dann passiert das unbewusst. Und das ist manchmal noch fataler, weil das ja dann nicht geplant, gesteuert, kontrolliert geschieht, sondern es schleichen sich einfach so bestimmte Gewohnheiten ein, Regeln ein und man hat sich nie Gedanken drüber gemacht, wie das eigentlich ist. Jetzt habe ich noch eine dritte Frage an euch. Wenn wir jetzt das erste Gebot, also die 10 Gebote uns vornehmen, im Januar will ich da auch ein bisschen mit weitermachen. Gelten die 10 Gebote uns überhaupt noch? Ich habe ein leises Ja gehört. Also das war eine Fangfrage, das war nämlich eine falsche Frage. als Heilsweg, also als Weg, wie ich Frieden mit Gott bekomme, wie ich zu Gott kommen kann, gelten sie nicht mehr. Wenn ich wissen möchte, wie stellt sich Gott ein gelungenes Leben vor und wie möchte Gott zu mir in Beziehung treten, gelten sie natürlich noch. Ja, also wäre Ja und Nein richtig gewesen auf diese Frage. Und also wenn man so eine Frage in der Klassenarbeit stellt oder irgendwo, dann ist das eine schlechte Frage, weil nicht eindeutig. Und es war mir durchaus auch bewusst. Ja? Ich lese es uns nochmal komplett vor. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Wer fordert das? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Also zunächst mal stellt Gott sich hier vor. Was hat das mit Beziehungen zu tun, was ich eben gesagt habe? Die 10 Gebote sind der Versuch Gottes, oder ja, sagen wir mal so, der Versuch Gottes, mit seinem Volk eine Beziehung aufzubauen. Bis dahin kannten sie ihn ja gar nicht. Mose fragt ja noch, als Gott ihm am Dornbusch begegnet: Ja, was soll ich den Israeliten denn sagen, wer du bist? Ja, und dann kommt die Antwort: Ich bin der Ich Bin. Das ist dieses Herr, Jahwe. Also Ich Bin heißt Echwe, also Ich Bin, und Jahwe heißt dann Er Ist. Im Grunde übersetzt, er ist, der er ist. Ich bin Jahwe, ich bin der, der ich bin, dein Gott. Und damit will Gott eine Beziehung anfangen. Und diese Beziehung soll auf einer Grundlage stehen. Diese Grundlage ist das alttestamentliche Gesetz. Also das Ganze, was so in von hier an, 2. Mose 20 bis Ende 5. Mose, da wird ja immer, das wechselt ja immer. Da haben wir Berichte über Israel auf der Wüstenwanderung und dann kommen wieder Ordnungen, die Gott gegeben hat. Das sollte die Grundlage sein für diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel. Und die 10 Gebote, die sind sozusagen das Vorwort dieser Ordnung. Ja, also auch das Grundgesetz zum Beispiel, es soll ja die Grundlage der Ordnung, wie wir in Deutschland miteinander zusammenleben sein. Und da gibt es ein Vorwort, eine Präambel am Anfang, die nochmal das Ganze einordnet. Wo soll das gelten? Wofür soll das gelten? Wer, und hier ist es ja mehr so ein Vertrag, wer schließt hier eigentlich einen Vertrag? Wer ist der Vertragspartner? Und Gott stellt sich hier vor: Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann der dich aus Ägypten befreit hat, der ganz viel schon für dich getan hat. Gott ist in Vorleistung gegangen. Er hat nicht erst gefragt: Wollt ihr mein Volk sein? Dann hole ich euch aus Ägypten. Sondern andersrum, er holt sie erstmal aus Ägypten und jetzt hier am Sinai, da fragt er: Wollt ihr mein Volk sein? Und die Israeliten antworten begeistert mit Ja. Wie lange das gehalten hat, könnt ihr nachlesen in der Bibel ab 2. Mose 20. Ist bei uns aber oft auch nicht so viel anders. Aber Gott ist der, der in Vorleistung gegangen ist, der erstmal gar nicht gewartet hat, wie wir uns zu ihm stellen. Ja, also in Progrist kam jetzt immer wieder mal so dieser Hinweis, dass Gott, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, als wir überhaupt noch nichts mit ihm zu tun haben. Gott ist immer der, der in Vorleistung geht. Ja, sonst funktionieren ja Religionen oft andersrum. Wenn du das und das und das und das tust, dann werden die Götter dir gnädig sein oder dann wird Gott dir gnädig sein, je nachdem, ob man einen oder an mehreren glaubt. Wir glauben an einen Gott, der in Vorleistung geht, der erstmal alles tut. Und das Abendmahl ist ja die Erinnerung an den tiefsten Beweis dafür, ja, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat für unsere Schuld bezahlt. Man könnte ja ganz dreist sagen, dass mit Israel und Ägypten, das hat Gott ja nicht viel gekostet. Er hat ein paar Plagen geschickt und dann haben die Ägypter sie gehen lassen. Aber unsere Rettung, die hat ihn unheimlich viel gekostet. Die hat seinen Sohn das Leben gekostet. Und das ist also schon, Gott geht ganz massiv in Vorleistung. Dann ist das, was fordert er denn? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Haben wir solche Bundesschlüsse auch? Und man sagt, keinen anderen daneben. Dahin sitzen zwei, die wollen nächstes Jahr heiraten. Ja, das ist klar. Also wenn wir eine Ehe eingehen in unserer Kultur, dann heißt das normalerweise, wir zwei und sonst keiner. Also die Kinder kommen irgendwann dazu, aber die Beziehung ist ja dann anders. Das ist eine andere Form, eine andere Art von Beziehung. Die ist genauso intensiv und genauso wichtig, aber in ihrer Form doch anders. Also haben wir das zwischenmenschlich auch. Normalerweise in allen anderen Formen, oder nee, ich würde sogar sagen, schwierig wird es immer, wenn ein anderer so etwas fordert. Also es gibt ja manchmal Chefs, die auch sagen, ich habe in allen Bereichen deines Lebens das Sagen. Da müssen wir einfach sagen, nö, hast du nicht. Steht ihm nicht zu. Und auch in einer Beziehung, in einer Ehe, ist es also wirklich so eine Sache, es gibt krankhafte Beziehungen, die dem anderen dann jede Form von Beziehung untersagen wollen. Also auch keinen Freund, keine beste Freundin für die Frau oder irgendwas. Ja, also viele Männer sind ja eifersüchtig auf die beste Freundin ihrer Frau. Habe ich mal gehört, ist mir nie passiert, aber vielleicht ist ihnen das unheimlich, dass sie was wissen könnte über sie und sie haben nicht die Kontrolle drüber, wie auch immer. Viele Männer haben damit ein Problem. Aber nee, nicht in der gleichen Form, aber anders natürlich schon. Jetzt ist aber die Frage, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, das war damals ja geschichtlich klar. Ägypten hatte seine Götter, die kannten die Israeliten, hatten immerhin Jahrhunderte da gelebt. Viele haben sogar ihre Götzen mitgebracht, das kann man so in Nebensätzen dann mal lesen, haben die mit nach Kanaan genommen, dann hatte Kanaan seine Götter. Und jetzt sagt Gott, ich will der Alleinige sein, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nicht die aus Ägypten, nicht die aus Kanaan und auch keine anderen. Das war eine für damalige Verhältnisse unverschämte Forderung. Denn jedes Land hatte seine Götter. Und wenn sie jetzt ins Land Kanaan kamen, war eigentlich nur schlüssig, dass sie sagen, hier sind die kanaanitischen Götter zuständig, also halten wir uns jetzt an die. Und jetzt sagt Gott, nee, ich, sonst keiner. Also wenn ihr mit mir eine Beziehung eingehen wollt, wenn ihr Israeliten euch für mich entscheidet, jetzt hier am Sinai, dann macht euch klar, dann will ich da keine anderen neben mir haben. Das ist ein klarer Anspruch, den Gott hier stellt. Aber was sind denn die Götter unserer Tage? Also ich vermute mal, dass keiner seine Butterstatue in der Ecke stehen hat und die regelmäßig anbietet. Manche bringen sich ja sowas mit aus dem Urlaub und stellen sich's hin. Ehrlich gesagt, ich hätte ein Problem damit, das bei mir zu machen, auch wenn ich es nicht anbete, aber wozu, was soll das? Aber ich denke mal, keiner von uns hat da irgendwie ein Hausaltar für einen anderen Gott und betet den regelmäßig an. Wobei, Manfred Siebald hat es ja dann schon mal ein schönes Lied gemacht, ich weiß nicht, wer das kennt, an der Ecke hat es gekracht. Einer fuhr ganz unbedacht seinen Wagen gegen einen Eisenpfosten. Und jetzt steht er da und heult, denn sein Leben ist verbeult. Und in den Strophen heißt es dann auch so richtig schön, wie er dann vorm Auto kniet und seinen Autodienst verrichtet. Ja, also es sind manchmal tatsächlich Gegenstände. Dem einen sein Häuschen oder sein Garten, dem anderen sein Auto. Aber ich glaube, die größten Götter unserer Tage sind Hauptsache gesund zum Beispiel. Gesundheit als Götze. Ja, wie oft hört man diesen Satz? Hauptsache gesund. Ich meine, Gesundheit ist wichtig. Das weiß jeder, dem sie mal abhanden gekommen ist. Ja, also wer mal richtig krank war, der weiß, wie wertvoll Gesundheit ist. richtig schlimme Sachen habe ich zum Glück noch nie gehabt, aber ich hatte auch mal eine Phase, wo ich Rückenschmerzen habe. Da bin ich nicht mehr aus dem Auto rausgekommen. Zum Glück hatte ich ein Auto mit Dachreling. Habe ich rausgegriffen, habe mich hochgezogen. Sonst wäre ich nicht mehr aus dem Auto rausgekommen. Dann weiß man, wie wertvoll Gesundheit ist. Aber Hauptsache gesund. Gerade der Beitrag, den ich heute Morgen geguckt habe, da sagte dann einer der Prediger da von Hoffnungsfest: Wenn ich krank bin und Gott heilt mich, dann sterbe ich trotzdem irgendwann. Aber wenn ich in der Ewigkeit verloren bin, dann hat das ganz andere Konsequenzen. Oder wenn ich für die Ewigkeit gerettet bin, dann stirbt zwar diese äußere Hülle, aber der innere Mensch lebt weiter. Hauptsache gesund ist aber für viele ein Gott geworden. Sicherheit. Schon beim 11. September vor etlichen Jahren, wie viele Jahre ist das ja schon wieder her? Ich glaube 10, oder? Ist jetzt 10 Jahre war das dieses Jahr. Die Anschläge auf die Twin Towers. Ja. Ist ja auch egal. Aber was danach plötzlich möglich war, an Freiheitsrechten einzuschränken, und keiner hat geschrien, weder in Deutschland noch in Amerika. Und gerade die Amerikaner, denen die Freiheit wichtiger ist als alles andere, da wäre Freiheit ein möglicher Götze. Aber selbst die haben, als es um die Sicherheit ging, stillgehalten, als man ihnen ganz viele Freiheiten genommen hat. Außer natürlich die auf eine private Waffe zu Hause. Das hat man natürlich nicht weggenommen, das hätte einen Aufschrei gegeben. Aber was war auf einmal möglich? Und jetzt, ich denke, manches bei Corona, manche Reaktionen haben mit diesen beiden auch zu tun. Manches also dass man ja auch nicht mehr sachlich diskutieren kann. Das schockt mich ja eigentlich am meisten an der ganzen Geschichte. Bei vielen anderen Themen sind wir auch unterschiedlicher Meinung, wir werden aber nicht ansatzweise so aggressiv wie gerade bei diesem Thema. Ich glaube, das hat etwas mit unseren Götzen zu tun. Hauptsache gesund, Sicherheit. Und das beunruhigt mich schon etwas. Ich glaube nicht, das wird ja von manchen Christen gesagt, dass diese erste, vor allen Dingen als man uns die Gottesdienste verboten hat, das ist schon wieder eine Form von Christenverfolgung. Das glaube ich nicht, denn wir haben wahrscheinlich in dieser Zeit mehr Außenstehende erreicht mit unseren Online-Angeboten, als wir jetzt wieder mit unseren Veranstaltungen erreichen. Wenn man also was gegen uns Christen hätte tun wollen, dann hätte man uns eher die Seite verbieten müssen, aber nicht die Präsenzgottesdienste. Da bleiben wir meistens doch sowieso unter uns. Entschuldigung, sage ich mal so frech weg. Aber es war in gewisser Weise ein Testlauf. So kann es funktionieren. Ich muss den Menschen nur genug Angst machen, ja, und dann die Christen als Multisbretter, was sie ja leider teilweise auch waren, weil sie sich an keine Regeln gehalten haben. Das ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen. Aber ich muss den Leuten nur genug Angst machen vor dem, was die Christen machen, und dann ist es ganz schnell möglich, gegen sie vorzugehen. Hat in diesem Fall das Bundesverfassungsgericht nochmal gekippt, aber ja, es war für mich trotzdem erschreckend. Weitere Götzen, Statussymbole, die habe ich. Mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Kinder. Ich meine, Frau und Kinder und Besitz sind schon wichtig. Kennt ihr die letzte Strophe von Ein feste Burg ist unser Gott? Und nehmen sie gut, Weib, Ehe und Kind, lass fahren dahin, sie haben's keinen Gewinn. Also ich kann das noch nicht von ganzem Herzen mitsingen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das sind schon wichtige Dinge und wertvolle Dinge. Es sind ja auch Gaben Gottes, die er uns gegeben hat. Das ist ja nichts grundsätzlich Unrechtes. Aber wenn ich diese Personen oder Dinge auf eine Stufe setze mit Gott, wenn sie für mich zum Götzen werden, dann wird es problematisch. Dann wird es problematisch für die Beziehung, denn es sind ja keine Götter. Ja, wenn ich meine Frau vergöttere, dann ist ja vorprogrammiert, dass sie mich enttäuschen wird, weil den Anspruch, dem kann sie nicht genügen. Sie ist eine tolle Frau, aber sie ist kein Gott. Und also auch für die Beziehung ist es schon gefährlich, wenn ich das tue, aber erst recht für meine Beziehung zu Gott. Erfolg kann so ein Götze sein. Es sind ganz, ganz viele Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was für euch die Punkte sind, dann geht mal die Bereiche durch, die euer Leben ausmachen und fragt euch, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen meiner Frau und Gott, meinen Kindern und Gott, meinem schönen Häuschen und Gott, meinem Auto und Gott. Da, wo ich zucke, und ich denke, wir werden alle Punkte haben, wo wir zucken, das sind die Punkte, die wir uns näher angucken sollten. Ich sage ja nicht, dass es leicht ist. Meine Frau ist mir wichtig. Und ich weiß nicht, ich könnte mir im Augenblick nicht gut vorstellen, wie mein Leben funktionieren sollte ohne sie. Aber wenn ich jetzt diese Entscheidung treffen müsste, ewiges Leben oder meine Frau, das ist eine hundsgemeine Konsequenz. Aber die Menschen in der DDR haben Ähnliches manchmal entscheiden müssen. Denn wenn Eltern ihren Weg konsequent im Glauben gegangen sind, hatte das Folgen für die Kinder. Sie konnten damit den Kindern die komplette Zukunft vernageln. Ja, also Oskar Brüsewitz war ein Pfarrer, der ganz klares Evangelium gepredigt hat, allerdings auch provoziert hat, wo er nur konnte. Seiner Tochter hat man dann als Jahrgangsbeste angeboten, Gleisbauerin zu lernen. Er hat dann nochmal verhandelt, dann durfte sie Schäferin werden. Jahrgangsbeste in der Schule. Ja. Ich weiß, eine andere Familienmutter hat mal zu mir gesagt, ich bin so froh, dass meine Kinder gar keine Jugendweihe machen wollten, dass ich die Entscheidung nicht treffen musste. Sollen sie nicht. Ja, also da ist das gar nicht so weit weg. Wenn ich meinen Glauben, wenn ich meine Gottesbeziehung konsequent lebe, tragen meine Kinder die Folgen. Und das hat auch manche Familie gespalten, wo die Kinder im Nachhinein stinksauer waren auf die Eltern, weil die ihnen ihr Leben versaut haben. Was anderes, wenn die Kinder selber zum Glauben gekommen sind, dann sah das ja schon wieder anders aus. Ja? Dann haben sie das ja auch so gesehen. Aber wenn nicht, dann war das ein echtes Problem. Also das ist für uns im Augenblick vielleicht eine sehr theoretische Frage. Aber sie kann unter etwas veränderten Umständen sehr schnell wieder sehr real werden. Frag doch mal die Menschen, die Christen in Nordkorea. Also ist jetzt nicht so einfach, können wir nicht einfach hingehen. Aber stellt euch die Situation mal vor. Es ist auf der Welt, also es ist bei uns eine Ausnahme, dass es anders ist. Es kann in vielen Systemen passieren. In der Bibel haben wir das Beispiel vom reichen Jüngling. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Geh hin, verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen und dann komm und folge mir nach. Er ging weg, er wurde traurig und ging weg, denn er hatte viele Güter. Aber dass er viele Güter hatte, war ja nicht das Problem. Das Problem war, dass er an den vielen Gütern hing, dass er sie nicht weggeben konnte, wollte. Und so haben wir alle unsere Dinge und in der Regel müssen wir sie ja nicht weggeben. Wir müssen ihnen nur den richtigen Platz einräumen in unserem Leben. Ja, also das ist das, worum es hier geht. Keine anderen Götter neben mir. Und dann gibt es hier noch einen anderen Aspekt. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Also das ist zum einen natürlich wieder, die meisten Götzen waren ja, also Dagon, der Fischgott, der Philister, der kommt in der Bibel vor, ja, hat man einfach einen Fisch genommen, hat ihn aus Stein nachgebildet, hat ihn dahingestellt, hat man die Bundeslade reingestellt, fiel der um, Kopf ab. Das waren die Machtverhältnisse dann wieder geklärt. Aber andere Götter, also ganz oft sind ja diese Götter irgendwelchen, entweder sie Menschen nachempfunden bei den griechischen und den römischen Göttern, oder sind irgendwelchen Tieren nachempfunden, besonders bei den Ägyptern. Sonne, Mond und Sterne, viele Teile der Schöpfung wurden in der Geschichte schon genommen und angebetet. Ja, in Indien gibt es einen Tempel der Ratten. Die leben da, ja, die wuseln da rum. Die sind nicht nur nachgebildet und werden da also verehrt. Wie dem auch sei. Und da sagt Gott erstmal ganz klar, das soll nicht passieren. Allerdings ist das vermutlich nicht unser größtes Problem. Oder hat jemand zu Hause einen Rattenkäfig und betet die regelmäßig an? Ich vermute eher nicht. Aber wir haben alle unsere Gottesbilder. Und die brauchen wir auch ein Stück weit, weil wir Menschen nicht völlig abstrakt denken können. Also in der Mathematik wird das abstrakte Denken ja schon auf die Spitze getrieben, aber deswegen sind ja auch die wenigsten Menschen Mathematiker, weil das eigentlich nicht unserem Denken entspricht. Wir brauchen immer irgendwas Gegenständliches. Und so ist es auch, wenn wir uns Gott vorstellen, und die Bibel selber liefert uns ja solche Bilder. Gott als Vater. Aber auch, er liebt uns, wie einen seine Mutter liebt. Der starke Arm Gottes, ja, also mit Fremdworten ausgedruckt, nennt man das anthropomorphe Gottesbilder, also Bilder von Gott, die an Menschen angelehnt sind. Ja, aber dann haust du, fährst über die Wolken wie ein Streitwagen. Oder, also da hat die Bibel ganz, ganz viele Bilder. Wichtig ist ein Punkt. Wir dürfen nicht unsere Bilder anbeten, sondern wir müssen Gott anbeten. Und wir müssen uns bewusst sein, dass Gott immer noch größer ist als unsere Bilder von ihm. Ja, also es ist genau der Unterschied. Wir haben hier ein Kreuz hängen und ich könnte mich natürlich vor das Kreuz stellen und beten, zu Jesus beten, weil das Kreuz mich daran erinnert, was Jesus für mich getan hat. Wenn ich aber anfange, das Stück Holz hier anzubeten, dann wird es schräg. Und so müssen wir wirklich gucken, was machen wir mit unseren Gottesbildern. Ich glaube, wo viele Pharisäer dran gescheitert sind, als sie Jesus begegnet sind, war, dass ihnen ihre Gottesbilder so wichtig waren, dass sie, als sie dem lebendigen Gott in der Gestalt Jesu begegnet sind, ihn nicht erkannt haben. Weil so kann er definitiv nicht aussehen. Ja, das war klar. Aber ehrlich, wäre uns doch auch so gegangen. Wenn jetzt jemand hier reinkäme und würde sagen, ich bin Jesus, dann würden wir doch auch fragen, na, wo haben sie dich denn laufen lassen? Ja, also das ist, ich versuche mich mal reinzuversetzen in die Menschen damals. Aber wenn wir unsere Bilder von Gott anbieten und nicht mehr Gott selber, dann wird das auch ganz, ganz schwierig. Und dann ist die Gefahr, dass wir irgendwo vor die Wand laufen, so wie die damals vor die Wand gelaufen sind, riesengroß. Und wenn wir unsere Gottesbilder so am besten so direkt aus dem Kopf jetzt mal hier an die Wand werfen könnten, ich bin davon überzeugt, keine zwei würden genau gleich aussehen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ich weiß gar nicht, wo die herstammt. Da werden also ein paar Blinde werden losgeschickt, sie sollen etwas ertasten und dann sollen sie berichten, was sie getastet haben. Der eine sagt, ich habe eine Säule getastet. Der andere sagt, irgendwie war das wie so ein Kesselboden. Der nächste sagt, ich habe einen Pinsel getastet. Der nächste einen Schlauch. Was haben sie alle getastet? Einen Elefanten. Der eine hatte das Bein, der andere den Bauch. Der nächste hatte den Schwanz hinten und der nächste den Rüssel. Alle haben richtige Aussagen über einen Elefanten gemacht. Aber im Grunde hat keiner einen Elefanten beschrieben. In seiner ganzen Gestalt, weil sie das mit Tasten aus der Nähe nicht erfassen konnten. Ja, und so geht es uns mit Gott ja auch. Wir haben alle Erfahrungen mit Gott gemacht. Und deswegen würden wir sagen, ich habe Gott so und so erlebt. Wir kennen Bilder aus der Bibel. Und deswegen würden wir sagen, das sind Wesenszüge Gottes. Ich habe das schon an vielen Stellen erzählt, weil es mich auch nach, auch bestimmt, wie viele Jahre sind das jetzt her? 20 Jahre, vielleicht mehr. Immer noch amüsiert, hatten wir eine Freizeit zum Thema Wesen Gottes und ich habe dann so gefragt, nennt mir mal Eigenschaften Gottes, die euch so einfallen, und bei einem Ehepaar, die Frau, immer, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist unendlich groß, Gott ist allgegenwärtig und der Mann, Gott ist barmherzig, gnädig, liebevoll. Die Frau hatte also all die, ich sag mal, harten Eigenschaften Gottes, die vielleicht sogar bedrohlich sein können. Und der Mann hatte alle so eher weichen, liebevollen, harmonischen Wesenszüge Gottes. Wer hatte recht? Natürlich hatten beide recht. Und trotzdem hatten beide natürlich nur die halbe Wahrheit. Aber deswegen haben sie wahrscheinlich geheiratet, denn zusammen hatten sie ja dann wieder die ganze Wahrheit. Aber, ja, da war es mal so extrem auffällig. Ich war nicht der Einzige, wir waren irgendwann alle am Falks, die so noch mit drumrum saßen, weil es auch noch eher andersrum war. Normalerweise würde man ja andersrum erwarten, dass die Frau die Liebevollen und sonst was und der Mann hat eher so die Klaren und in dem Fall war es wirklich genau andersrum. Ich habe das bis heute vor Augen. Ich muss immer noch schmunzeln oder sogar lachen, wenn ich dran denke. Aber es zeigt etwas, was ganz typisch ist. Jeder von uns sieht nur einen Ausschnitt. Ja, egal, ob ihr jetzt das Bild von dem Blinden nehmt, der entweder Säule oder Pinsel oder Schlauch oder was hat, aber keiner hat das Bild von einem ganzen Elefanten. Oder ob ich jetzt dieses Ehepaar nehme mit den Eigenschaften Gottes. Dafür ist unser Kopf einfach zu klein. Wir können die ganze Größe Gottes nicht erfassen. Selbst wenn Gott sie uns jetzt zeigen würde, selbst die Jünger sagen, ja, zeig uns den Vater. Und er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, aber nur in verborgener Gestalt. Nicht in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht anfangen, unsere Gottesbilder anzubeten. Wir haben sie und wir brauchen sie. Ich will jetzt keinem sagen, so, du darfst dir jetzt Gott nicht mehr vorstellen. Wäre doch idiotisch, Entschuldigung. Geht auch gar nicht. Nur ich muss wissen, dass mein Bild von Gott nicht Gott ist. Ja, dass Gott viel, viel größer ist als das Bild, das ich von ihm habe. Da wird es ihm wichtig. Betet nicht eure Gottesbilder an, sondern betet Gott an. Und dann kann ich ja auch noch sagen, Herr, ich weiß, dass mein Bild nur ein Ausschnitt ist und wenn du einen wichtigen Aspekt hast, der mir abhanden gekommen ist, dann kannst du ihn mir neu öffnen. Du kannst mein Gottesbild korrigieren, verändern, so wie ich das brauche. Betet nichts anderes an als nur Gott alleine. Und das ist keine Forderung eines Tyrannen, sondern das ist eine Einladung, denn Gott möchte im Grunde damit sagen, ich will ja eine Beziehung mit euch und die funktioniert nur dann wirklich, wenn ihr keine anderen neben mir habt. Irgendjemand hat ja das Doppelgebot der Liebe, also zumindest den einen Teil vorhin angesprochen, als ich nach dem Gebot gefragt habe, gegen das am meisten verstoßen wird. Und Paulus sagt ja dieses Doppelgebot, also liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Das schließt alle anderen Gebote ein und das stimmt. Das könnt ihr mal, geht mal die 10 Gebote durch. Die erste Tafel, die Gottesbeziehung betrifft, wenn ich Gott liebe von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit meinem ganzen Gemüt und mit allem, was ich bin und habe, dann stelle ich keinen anderen neben ihn. Dann werde ich seinen Namen nicht missbrauchen. Dann nehme ich mir Zeit für ihn, Sabbatgebot. Ja? Und wenn ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst, dann schlage ich ihn nicht tot, dann beklaue ich ihn nicht, dann verleumde ich ihn nicht und so weiter. Ja, es ist tatsächlich, Paulus hat recht. Ich meine, wenn die Bibel nicht sowieso schon recht hätte, dann an der Stelle kann man es wirklich mal gut nachvollziehen. Und was Gott hier sagen will, wenn die Beziehung zwischen dir und mir funktionieren soll, dann darfst du keine anderen Götter neben mir haben, sonst wird sie nicht funktionieren. Es ist wie in der Ehe, wenn einer ständig wechselnde Partner noch nebenher hat. Ich habe das tatsächlich mal eine Frau seelsorgerlich begleitet. Die hat also festgestellt, dass ihr Mann eine Freundin hatte und hat ihn dann zur Rede gestellt, hat das auch zugegeben und fand das ganz okay. Er wollte beides weiterleben. Ja? Er wollte die Ehe aufrechterhalten und weiterleben, aber seine Freundin natürlich parallel auch haben. Und dann hat sie gesagt, ich bin bereit, bei dir zu bleiben, ich bin bereit, dir zu vergeben und alles, aber das beendest du, entweder oder, entweder die oder ich. Ja, dann hat er sich halt für die Freundin entschieden. Aber das wird nicht funktionieren, ja, also es hätte auch in dieser Ehe, auch wenn die Frau das geduldet hätte, es hätte nicht wirklich funktioniert. Es wäre immer eine Störung in der Beziehung gewesen. Und das ist mit unserer Gottesbeziehung letztendlich dasselbe. Da ist es natürlich, Gott hat viele Kinder, wie wir uns, aber wir haben nur den einen Vater. Und wenn wir irgendjemanden daneben stellen, dann funktioniert das nicht. Und deshalb sagt Gott hier, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Eifersucht hat ja einen ziemlich schlechten Ruf. Also meine Mutter nannte immer mal den Spruch, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht, was Leidenschaft. Aber ich denke, es gibt auch eine begründete oder eine positive Eifersucht, nämlich da, wo jemand, wie hier, also bei Gott ist es ja am reinsten und am eindeutigsten, wo er sagt, wenn ihr das tut, das zerstört unsere Beziehung. Wenn ihr andere Götter neben mir habt, dann zerstört das unsere Beziehung. Und wenn jetzt jemand wirklich Grund hat zur Eifersucht in einer zwischenmenschlichen Beziehung, ist doch dasselbe, es zerstört die Beziehung. Das Vertrauen geht verloren, es geht ganz viel verloren und es zerstört letztendlich die Beziehung. Und dann ist nicht derjenige, der dann eifersüchtig wurde, also zum Beispiel diese Ehefrau, die eifersüchtig auf die Freundin war, hat die Ehe zerstört. So wurde es ja witzigerweise sogar in der Gemeinde nachher dargestellt. Da standen mir dann die Haare zu Berge, also dass es dann in der Gemeinde so dargestellt wurde, dass die Frau die Ehe zerstört hat, weil sie ihn vor die Alternative gestellt hat, entweder die oder mich. Also Entschuldigung, wenn sowas hier passiert, dann kracht es im Karton. Also das wäre ein Punkt, den ich wirklich nicht mehr tolerieren würde. Es kann alles passieren. Es kann passieren, dass ein Mann fremd geht. Es kann passieren, dass das ist Schuld, muss bereinigt werden. Aber sich dann noch hinzustellen, sagen, das ist richtig so und das will ich so behalten und dann noch Rückendeckung von der Gemeinde dafür zu kriegen, also das wäre ein Punkt, da wäre es mit mir. Da würde ich, glaube ich, sehr deutlich werden. Geht gar nicht. Ja, ich bin ein eifersüchtiger Gott, denn ich will, dass diese Beziehung funktioniert, könnte man hier ergänzen. Das ist ja der Hintergrund dieser Eifersucht Gottes, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Es gibt solche Linien, ja, man könnte es Fluchslinien nennen, wo Menschen gottlos sind und man sieht es an den Kindern, man sieht es an den Enkeln. Das ist erschreckend, wenn man das beobachtet. Das ist etwas, was es gibt, aber, und das ist ganz wichtig, diese Linien können unterbrochen werden. Nämlich in dem Moment, wo jemand zu Jesus kommt und sein Leben Jesus anvertraut und sich auch im Namen Jesu aus so einer Linie, von so einer Linie frei lossagt, ist die Linie unterbrochen, denn Jesus ist stärker. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nächstes Jahr Jahreslosung. Und also die ist etwas anders formuliert, die offizielle, aber letzten Endes ist es diese Aussage. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen, weil es gibt immer mal Menschen, die sagen, ja, ich kann ja nicht kommen, weil mein Vater oder meine Oma oder was weiß ich. Also es gibt diese Dinge, das muss man wissen, aber das muss einen nicht in Panik versetzen, denn im Namen Jesus können diese Linien abgeschnitten werden. Ganz klar. Ja, und dann gilt, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ganz viele Gedanken jetzt zu diesem ersten Gebot. Aber das Zentrale, was ihr mitnehmen solltet, ist, wenn ihr eine Beziehung zu Gott leben wollt, dann geht das nur ganz oder gar nicht. Entweder ihn wirklich in die Mitte und kein anderer neben ihm, oder aber am besten gleich lassen, weil einfach diese Dinge nebenher, die zerstören Beziehungen, eben nicht nur im Zwischenmenschlichen, sondern letztendlich auch unsere Beziehung zu Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier Gott alleine an erste Stelle stellen und keinen anderen neben ihn. Lasst uns mit ihm reden. Herr, es ist sogar Ausdruck deiner Liebe, dass du diesen Anspruch so gestellt hast. Und ich danke dir dafür, dass du das getan hast. Und du weißt, wo jeder von uns die Punkte hat, wo es ihm schwerfällt. Wo wir in der Gefahr sind, irgendwelche anderen Götter neben dich zu stellen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns da bewahrst, dass du uns da Frieden schenkst und dass wir allem und jedem in unserem Leben den richtigen Platz zuweisen. Danke für die wertvollen Dinge, die du uns gegeben hast. Danke für die Dinge, ja, die schön sind, die gut sind, die unser Leben bereichern. Aber hilf uns, dass wir sie nicht über dich oder neben dich stellen, sondern dass wir allem und jedem den richtigen Platz zuweisen in unserem Leben. Amen.